Start der Motorradsaison 2026 und wie immer besprechen wir erstmal, was ihr beachten müsst, wie ihr Geld sparen könnt beim Reifenkauf, alle Updates aus der gerade gestarteten MotoGP und die Hauptstory heute: Michel war im Sandspielen nicht irgendwo, sondern in Portugal, hat dort einiges getestet. Was genau und was mich daran überrascht hat, das erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Hey Freunde, falls ihr es verpasst habt, in diesem Jahr habt ihr noch die Chance für ein ganz besonderes Event. Am 22. und 23. Juni geht es mit uns und der Motor Racing School auf die Rennstrecke nach Most. Eine herausragende Gelegenheit, sich in einem sicheren Umfeld auszuprobieren und egal, ob du das erste Mal den Schritt wagen möchtest oder schon semi-professionell im Kreis fährst, das ist die Gelegenheit, in lockerer, freundschaftlicher Gemeinschaft mit uns Spaß zu haben. Buchen kannst du auf der Website der Motor Racing School oder du schreibst uns eine kurze Nachricht per E-Mail an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram und wir versorgen dich mit allen weiteren Informationen. Wäre doch extrem geil, wenn das klappt. Auf geht's! Erstmal den Ton ein bisschen leiser drehen, irgendwie schepperte das gerade ganz schön in meinen Trommelfell und das soll ja nicht so sein, wenn die engelsgleiche Stimme meines Co-Hosts aus Darmstadt zu mir rüberschallt. Hallo Michel!
Hallo Jan, jetzt hast du aber, glaube ich, auch deinen Mikroton runtergedreht, weil ich höre dich irgendwie gefühlt jetzt leiser. Kann das sein, dass du am falschen Regler gespielt hast?
Also ich höre dich irgendwie. Das kann ich eigentlich gar nicht einstellen, könnte ich nicht verändern. Aber nee.
Also okay, dann war vielleicht einfach nur der Abstand jetzt etwas größer. Dein Gesicht ist eh so ein bisschen vom Mikro verdeckt. Das hat Jan gerade in der Vorbereitung schon moniert. Man sieht ihn gar nicht. Also wenn ihr ihn gerne sehen möchtet, wir haben natürlich auch immer die YouTube-Option und ich habe ihm das Mikro jetzt auch so hindirigiert, dass man einen Großteil des Gesichts sehr gut sehen kann. Ich würde sagen, so 95% strahlen mich hier an. Wie ein Honigkuchenpferd grinst er. Jetzt grinst er auch richtig, ja? Zeigt seine wunderschönen weißen Zähne. Also die sind ja auch alle so gleichmäßig, fällt mir gerade so auf. Ne?
Ja, aber ich war gut, heute, das ist dir auffällig, ich war heute bei der Zahnreinigung.
Wirklich?
Ja.
Ja, guck mal an. Also man muss natürlich dazu sagen, er hat jetzt auch ein neues Aufnahmegerät für den Podcast, also quasi eine neue Kamera. Er hat das Licht jetzt direkt ins Gesicht. Wahrscheinlich ist es die Kombination aus all diesen Umständen. Also zum einen natürlich die Zähne wieder Chalet-Style gebleached, ne? Damit er schön beim Prosecco trinken auch seine Kauleiste schön inszenieren kann. Und jetzt hat das Gesicht das Licht im Gesicht und das neue iPhone 17 Pro. Klar, man gönnt sich ja sonst nichts, was er sich rausgelassen hat. Die Kombination sorgt dafür, dass er jetzt einfach noch besser aussieht als jemals zuvor. Und ich habe gerade festgestellt, ich krieg eine zweite Xanthelasmen. Weißt du, was Xanthelasmen sind? Das ist so ein altes Männerding. Da kriegt man so Fettablagerungen um die Augen. Also ich sollte weniger Butter essen und mehr Sport machen, habe ich das Gefühl. Ja, also so viel zum Thema.
Was ein Einstieg in einen Motorrad-Podcast. Also Freunde, seid euch sicher, heute haben wir, nachdem wir letzte Woche ja den Blick in die Geschichtsbücher rund um die Firma Simpson gewagt haben, haben wir heute mal wieder, wie soll man sagen, taufrische Motorradnachrichten, Themen, die wir zu besprechen haben. Michel war wild unterwegs. Und wir können euch mal direkt einsteigen mit dem Thema, was nämlich auch schon unsere Community in der WhatsApp-Gruppe umgetrieben hat und was jetzt beim anstehenden Saisonstart, die meisten haben ja die schönen ersten warmen Temperaturen genutzt und sind schon rausgefahren, zumindest alle die, die keine Bruchstrichfahrer sind, unter die ersten Kilometer gesammelt. Und in diesem Zuge fragen sich natürlich auch viele so: Hey, ich check mein Motorrad, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, was sollte man machen zu Beginn der Motorradsaison? Nicht nur Motorradcheck, sondern vielleicht auch so ein kleiner Selbstcheck. Aber dabei fällt dann ja auch oft auf, Reifen, stimmt, letztes Jahr habe ich das Moped ja abgestellt und das war schon dünn mit Profil, jetzt sollte ich da was machen. Und das trifft sich gut, denn Saisonbeginn und Frühjahrszeit ist auch immer Zeit für Frühjahrspromotion der etablierten Reifenhersteller. Und da haben wir nämlich im Vorfeld mal einen kleinen Check gemacht, weil Michel, du kennst es auch noch, im Frühjahr neue Pneus müssen drauf, gell?
So soll das sein und im Idealfall, und jetzt kommen wir zum Punkt, auf den du eigentlich hinaus willst, für Sparfüchse, also im Sparfuchsmodus die ganze Sache ein bisschen günstiger und du hast in der Vorbereitung auf die Folge recherchiert, wo ist denn aktuell schon Sparmöglichkeiten beim Reifenkauf gibt. Und da gibt es auch eine Parallele zu einem späteren Thema hier in der Sendung. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt hau erstmal raus, wo man aktuell was bekommt. Früher war das ja immer, also wir zwei kommen ja aus dem Bereich und damals gab es ja noch richtig coole Prämien, wenn man ein bestimmtes Reifenmodell gekauft hat, so wie Rucksäcke oder Taschen oder weiß nicht, was hat man denn da alles? Hat man irgendwas, was? Taschen und Rucksäcke hauptsächlich. Und ich muss sagen, ich benutze meine Tasche immer noch, 5 Jahre alt jetzt inzwischen, die ich mal so bei so einer Aktion bekommen habe. Aber was haben wir denn?
Jacke, ich hatte eine schöne Jacke mal.
Ja, die war stimmt. Geil. Die mega geilen Metzlerjacken. Das muss man einfach dazu
von,
sagen.
Von
die
X. Hab
ich, X, genau. X, so eine, war das Softshell? Das ist so Softshell-artig sowas, ne? Oder
ja,
so,
irgendwie so
Outdoor-Jäckchen.
War, so, ne? War auf jeden Fall cool. Geil, ja. Schade, wer die weggeschmissen hat, also ich. Aber die war auf jeden Fall cool. Aktuell, genau das ist der Punkt, sind bisher nur in Anführungszeichen 3 offizielle Aktionen am Start, die zumindest ich gefunden habe. Das kann sich aber auch immer mal noch ändern und es betrifft die Marken Conti, Metzler und Pirelli. Conti sogar schon im Februar gestartet. Da läuft die Aktion auch nur bis Ende März. Aber sparen beim Motorradkauf kannst du also bei diesen 3 vollen Herstellern. Continental, Metzler, Pirelli und alle 3 bieten noch bis Ende März, teilweise sogar bis Ende Mai sehe ich hier, 30 Euro Kostenrückerstattung an beim Kauf eines Satzes von ausgewählten Reifen. Das muss man sich mal nochmal anschauen. Bei Conti ist es in Anführungszeichen nur der Conti Sport Attack 5. Bei Metzler sind es Sportec 01, Rotec 02, Touring Snacks 2 und Cruisetech, der für die Choppers. Und bei Pirelli Diablo Rosso Corsa, Diablo Rosso 4, Angel GT2, Scorpion Trail 3. Also für jede und jeden sollte dabei was dabei sein. Wenn ihr also Geld sparen wollt beim Motorrad kaufen, dann ist jetzt wahrscheinlich die Saison und wir nehmen hier auf am 3. März. Ihr hört die Folge aber dann erst am, 8. März. Bis dahin hat sich vielleicht nochmal was getan. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, weil Frühjahrszeit ist Sparfüchsezeit und das nicht mitzunehmen. Mit diesen Cashback-Aktionen ist es meistens so, ihr kauft irgendwo die Reifen beim Händler eurer Wahl. Und im Anschluss nehmt ihr den Beleg und sendet ihn ein bei den Herstellern. Ich glaube, alle haben irgendwie gleich, dass es halt in Deutschland passieren muss und du jetzt nicht irgendwo in Tschechien den Reifen kaufen kannst und den dann in Deutschland einlösen kannst, diese Cashback-Aktion. Also schaut da mal vorbei, jetzt ist die Zeit und so ein Ding wird auch nicht schlecht, auch wenn manche da immer kommen und sagen, oh, die DOT ist schon 1 Jahr alt. Haben wir auch in diesem Podcast oft genug mit diesem Mythos aufgeräumt. Man kann den Reifen auch einlagern. Das ist vielleicht der Punkt, stellt ihn halt vielleicht nicht in die Scheune, wo die ganze Zeit Wasser drauf tropft und dann in der Sonne die Sonne drauf ballert, sondern einfach trocken, kühl im Keller lagern oder in der Garage. Und ihr habt da viel Freude dran und jetzt noch gespart, weil Inflation, die Preise werden selten niedriger.
So sieht das nämlich aus. Die Preise steigen ja sogar durch die kleine Eskapade, in Anführungsstrichen, das war ja sehr euphemistisch ausgedrückt, ne? Unser Donald hat wieder zugeschlagen und den Iran angegriffen, was natürlich jetzt schon die Spritpreise in die Höhe treibt. Und da ja Reifen auch auf, ich sag mal, Petroleumbasis teilweise basieren und da die Rohstoffe natürlich auch teurer werden, wird es da mit Sicherheit einen Effekt geben. Also jetzt noch die Gelegenheit zu kaufen. Und ich muss Jan in 2 Punkten korrigieren. Du hast nämlich vorhin gesagt, beim Motorradkauf, es ist natürlich der Motorradreifenkauf, wo man 30 Euro Rabatt bekommt und dann die 30 Euro bei einem 16.000 Euro Motorrad. Jo, da kann man dann auch sich noch Tankbett dazu klatschen. Und es gibt noch eine weitere Bemerkung, die ich machen muss. Und zwar gelten diese Aktionen natürlich nicht nur in Deutschland, sondern oftmals auch in Österreich und der Schweiz. Ich weiß ja, wir haben sehr viele Zuhörende aus Österreich und eben auch aus der Schweiz. Macht euch da mal schlau. Ihr müsst das natürlich dann bei euch auf dem Ländermarkt sozusagen kaufen. Also wenn ihr in Österreich das Produkt ersteht für die österreichische Aktion und für die Schweizer, muss natürlich das Ding in der Schweiz gekauft werden. Also schaut euch das mal an. Normalerweise ist für den deutschsprachigen Markt so eine Aktion in Gänze ausgerollt. Also auch da lassen sich ein paar Fränkli sparen. Hoffe ich. Gehe ich mal von aus.
Ich hoffe es auch. Und ich bin mir sicher, dass aber wahrscheinlich auch noch die anderen Hersteller vielleicht sich was einfallen lassen. Also beispielsweise Michelin und Bridgestone. Das war zumindest in der Vergangenheit meistens so. Verlasst euch aber jetzt nicht auf mein Wort. Das ist bloß ein Gefühl. Das also zum praktischen Tipp hier zu Beginn dieses Podcasts. Aber Michel, du hast noch ganz viele andere Stories heute, über die wir sprechen müssen. Wollen wir direkt zu der Hauptstory übergehen, die ja perfekte Vorlage hätte mit dem Thema Reifen? Oder hast du erst noch ein anderes wildes Motorradthema auf deinem Herzen, was du jetzt zum Besten geben möchtest?
Ja, unbedingt. Denn du hast auch eine Steilvorlage gegeben. Vorhin in deiner Beschreibung, ne, man ist ja zu Saisonbeginn immer so ein bisschen eingerostet und das ist alles nicht ganz so geschmeidig, sowohl beim Fahren als auch körperlich und man muss sich erst wieder an die Abläufe gewöhnen. Und wir hatten ja am Wochenende auch den 1. März, also auch diejenigen, die Bruchstrichfahrer sind, also zumindest die, die ab März starten können, waren am Sonntag schon unterwegs und ich war im Odenwald. Ich habe das Wochenende im Odenwald verbracht, so ein bisschen Kurzurlaub gemacht und am Sonntag war wirklich Motorradalarm, kann man glaube ich sagen. Die Bedingungen waren gut, die Sonne war da, blauer Himmel, Temperatur noch ein bisschen überschaubar, aber es waren auf jeden Fall sehr viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer unterwegs. Ich habe mich natürlich gefreut, sehr viele zu sehen. Was mich nicht gefreut hat, war das, was mich dann am Sonntagabend auf Instagram überrascht hat. Da gab es nämlich dann schon die ersten Hiobsbotschaften zum Saisonstart und ich nehme jetzt hier mal den sehr überzogenen Titel der Website in südthüringen.de. Tödliche Unfälle, Bikersterben im Frühjahr hat begonnen. Finde ich, naja, etwas überzogen, die ganze Geschichte. Ja. Also wie viel Clickbait willst du haben? Aber dem wohnt natürlich eine gewisse Wahrheit inne, denn es hat auch schon am Wochenende einige tödliche Unfälle gegeben. Teilweise auch sehr, sehr tragische, mit sehr, sehr jungen Unfallbeteiligten. Und ich habe mir das so ein bisschen angeschaut, was da an Unfallhergängen, ich sag jetzt mal, beschrieben wurde. Und das deutet eben schon sehr darauf hin, dass es mit dem Saisonstart und einfach den eingerosteten Reflexen vielleicht zum einen und auch mit dem Überraschungseffekt für die normalen Verkehrsteilnehmenden zu tun hat. Also wir sind jetzt ja monatelang nicht wirklich mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Dieses Jahr natürlich noch besonders verstärkt durch den extrem langen Winter. Ne? Wir hatten ja eigentlich, im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren, kaum Zeit im Januar oder kaum Gelegenheiten im Januar, im Februar und im Dezember auch nicht mit dem Motorrad unterwegs zu sein, weil es ja so kalt war und einfach auch sehr viel Schneedecke, Frost und Salz auf den Straßen. Da hat man natürlich keinen Bock zu fahren. Die Leute, die draußen auf der Straße unterwegs sind, sind also nicht mehr gewohnt, dass wir mit dem Motorrad unterwegs sind. Und da gab es einen ganz tragischen Fall im Kreis Ansbach in Franken. Bei Herrenrieden übersieht eine junge Frau einen 18-Jährigen beim Ausfahren auf die Bundesstraße und der junge Mann fährt mit seinem Motorrad rein, verunglückt dabei tödlich. Also hier einmal die, ja, wie soll ich sagen, der erhobene Zeigefinger. Vor allen Dingen für die, die jetzt wieder in die Saison starten, denkt einfach alle anderen Verkehrsteilnehmenden mit, egal ob das der Trecker ist, ob das das Auto ist oder ob das die normale, andere Motorradfahrer sind, die natürlich auch Fehler machen und großes Unfallrisiko damit einhergeht. Also denkt das unbedingt mit und vor allen Dingen schaltet einen Gang runter. Wir haben noch eine zweite Geschichte, Stichwort Fehler von Motorradfahrern. Da gab es einen Fall in Baden-Württemberg, in Lingenthal, ein 58-Jähriger kollidiert mit seinem Motorrad frontal mit einem Auto und kommt dabei leider eben auch zu Tode. Und es hat sich herausgestellt, dass der Mann zuvor in der Rechtskurve schon ein Auto geschrammt hat. Und das hört sich für mich halt einfach sehr danach an, ja, Geschwindigkeit unterschätzt, Kurve unterschätzt oder vielleicht auch die eigenen Fähigkeiten am Saisonbeginn überschätzt und dann eben weit gegangen, das Motorrad mit dem Auto in Kontakt gekommen und dadurch zu Sturz gekommen und dann in den Gegenverkehr wirklich gestürzt und dann eben auch ein tödlicher Unfall dadurch passiert. Also ganz tragische Geschichte. Es gab noch einige mehr. Ich will das jetzt ja auch gar nicht alles aufrollen, sondern nur euch nochmal sensibilisieren. Wenn ihr jetzt da draußen unterwegs seid, ne, der Kombi ist vielleicht ein bisschen enger geworden, eure Sicht ist nicht ganz so wie am Ende des Jahres, ihr seid nicht so routiniert wie zum Saisonende, passt da auf jeden Fall auf, schaltet den Gang runter und startet langsam in die Saison, damit ihr auch sicher wieder zu Hause ankommt und ja, Spaß am Motorradfahren habt und nicht die Geschichte direkt im Straßengraben, im Krankenhaus oder vielleicht sogar schlimmer beendet. Das wollen wir natürlich nicht und wünschen euch aber an der Stelle natürlich trotzdem einen unterhaltsamen und aufregenden, im positiven Sinne, Saisonstart. Das Wetter ist ja wirklich bombastisch im Moment.
Das kann man so sagen und ja, leider die News immer zu Beginn der Saison in eine Richtung, die tendenziöse Berichterstattung dann von sowas wie in Thüringen, was auch immer das war, müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht weiter diskutieren. Bevor wir noch übergehen, habe ich noch mal News von meiner Lieblingswebsite, Motorrad Online, da war ich mal wieder unterwegs und da habe ich nämlich zu dem Thema, was du davor noch angesprochen hattest, steigende Spritpreise, einen ganz netten Test gefunden. Die haben mal ihre ganzen Motorradtests sozusagen zusammengezogen und angesichts der aktuellen politischen Lage geschaut, welches sind denn die 10 sparsamsten Motorräder, die sie getestet haben. Und hättest du irgendeinen Verdacht oder irgendeine Tendenz, wie so die Top 3 aussieht oder was wir da wohl in diesen Top 10 sehen, Michel?
Also ich würde da auf jeden Fall jetzt eine Simson erwarten, verbraucht unter 3 Liter, wie wir das gehört haben in der letzten Folge. An dieser Stelle gleich Hörempfehlung, wenn ihr die Folge nicht gehört habt. Gasgefüllte History, Simson Spezial, letzte Folge, ich glaube, was haben wir, 211, unbedingt rein und hat Jan super cool recherchiert. Aber nein, ich habe wirklich keine Ahnung, vielleicht ist es diese neue Hybrid Kawasaki, die quasi Elektro und Benzin kombiniert.
Guter Gedanke. Ist es die Versus 650? Nee, ich glaube nicht. Ne? Nee. Ich glaube, die haben sie gar nicht drin. Aber nee. Damit bist du ja auf jeden Fall schon relativ leistungsstark unterwegs. Top 3 sind natürlich erstmal Motorräder, die grundsätzlich etwas untermotorisiert sind, kann man glaube ich sagen. Also der erste Platz, um die Katze mal direkt aus dem Sack zu lassen, ist die Suzuki DRZ4 SM, also diese Supermoto oder was das auch immer ist, mit 38 PS, 400 Kubik. Die fuhren sie im Test mit 3,3 Liter auf 100 Kilometern. Also was das angeht, ein Traum für SparfüchsInnen. Gleichzeitig sagen sie auch nochmal, der Test jetzt nicht so überragend gut, was den Rest des Motorrades angeht. Auf Platz 2 in der ähnlichen Kategorie eine Royal Enfield Himalayan mit 450 Kubikmotor und den 40
die
PS.
Die hätte ich jetzt tatsächlich auf der Liste gehabt. Also die hätte ich jetzt geraten. Also ich wäre natürlich in diesem 450er-Segment fischen gegangen. Und ja. Klar, hätte ich jetzt gedacht.
3,4 Liter und 0,1 Liter mehr schafft ein Kandidat aus Europa, genauer nämlich aus Mattighofen, die KTM 390 SMCR. Mit 45 PS, die hat 3,5 Liter veranschlagt. Und bevor ich euch jetzt mit den kompletten Top 10 langweile, gehe ich nur mal kurz auf meine Highlights ein. Was mich nämlich überrascht, ist auf Platz 5 mit 105 PS und 895 Kubik großem Motor die BMW F900 GS. Wo ich auch mal dazu sagen muss, die ist ja jetzt aerodynamisch nicht unbedingt der absolute Traum, sind eh keine Motorräder. Aber dass es die mit 3,7 Liter auf 100 Kilometer auf Platz 5 schafft, hat mich überrascht und auch danach kommen einige, wie soll man sagen, gut motorisierten Motorräder oder schon ein bisschen größere Volumen. Die Yamaha MT-07 liegt auf Platz 8 und auf Platz 10 schafft es dann sogar die Kawasaki Versus 650 mit 67 PS, die selbst mit dieser Kubikzahl gerade mal 3,9 Liter verbraucht. Und die Yamaha R9 genauso auf Platz 10 mit 119 PS. Also, es geht auch leistungsstark und trotzdem verbrauchsarm. Überraschend.
Bei der F900 GS solltest du dich eigentlich aber gar nicht so sehr wundern, weil die hatten wir ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch als Verbrauch oder relativ verbrauchsarm bei unserer Bosnien-Tour kennengelernt. Was haben wir da irgendwie? Auch nur 4,5 Liter oder was?
Ja, aber sind schon nochmal 0,6 mehr zu den 3,9. Es zeigt sich, wir waren nicht im absoluten Eco-Modus unterwegs.
Wollte ich gerade sagen, aber nichtsdestotrotz, also das waren wir definitiv nicht und trotzdem war der Verbrauch sehr, sehr überschaubar. Ich dachte, mich zu erinnern, dass wir das damals auch thematisiert hatten, dass es wirklich überschaubar gewesen ist. Und die F900 GS ist aber wirklich eine sehr schöne Überleitung zu der Geschichte, die ich letzte Woche erleben durfte, als ich bei der Präsentation des neuen Conti TKC 80 Next Gen TKC 80 II war, weil das war nämlich das erste Bike, das ich dort fahren durfte und eben mit dieser neuen Conti-Pelle. Bevor wir da drauf kommen, will ich aber noch einen ganz kurzen Sprung oder einen kürzeren Sprung zurück in der Zeit machen und zwar zum vergangenen Sonntag. Denn es war ja MotoGP-Auftakt in Thailand und jetzt.
Oh Mann.
Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du die Rennen dort verfolgt? Und null. Überhaupt so ein bisschen null?
Jetzt bin ich natürlich. Gar keine Ahnung. Also ich bin, keine Ahnung. Ich habe dann erstmal wusste ich gar nicht, dass es wieder stattfindet. Dann habe ich so langsam
mitbekommen,
dass es stattfindet.
Zerstört.
Dann wusste ich, okay, das ist irgendwie in Thailand. Dann habe ich die Rechnung doch relativ easy machen können. Das ist zu Uhrzeiten, in denen ich eh nichts machen kann. Hinzu kommt, ich war am Wochenende irgendwo. Ich weiß gerade schon. Ich war in der Schweiz, mein Lieblingsland. Und das hat sich dann gar nicht ergeben. Und deswegen habe ich aber gar keinen Plan. Bin aber natürlich ja, in den letzten Jahren ja so ein bisschen desinteressierter geworden, was es da angeht, weil ich es irgendwie so ein bisschen lame fand zuletzt. Aber jetzt hat sich ja doch einiges getan, neue Konstellationen. Die letzte Saison meines Erachtens oder meines Wissens so auf diesem bestehenden Reglement und nochmal mit einem wilden Fahrerzirkus. Der Martinator ist quasi wieder komplett genesen zurück und Toprak, dein Freund, den du ja bei der WSBK letztes Jahr kennengelernt hast, hat sein Debüt gegeben. Und jetzt interessiert mich natürlich dann doch von dir zu hören, wie war es denn? Weil du hast es ziemlich sicher verfolgt oder zumindest im Real Life dir angeschaut. Was kannst du berichten?
Absolut. Also an der Stelle muss ich einen kurzen Verweis auf unsere Gasgeflüster Exclusive Gruppe machen. Ich habe nämlich auch versucht, alles zu vermeiden, irgendwie mitzubekommen, was mit dem Rennen zu tun hat. Und am Sonntagmorgen, das Rennen war tatsächlich gar nicht so spät, ich glaube 9 Uhr morgens war die Übertragung des MotoGP-Rennens. Also die Klassen Moto2, Moto3 waren natürlich vorher, aber das war noch okay. Und wir waren aber auch unterwegs, wie gesagt, im Odenwald. Und ich habe versucht, so ein bisschen dieses Medienthema auszublenden. Und da kam dann aber über den WhatsApp-Chat doch ein harter Spoiler dessen, was dort passiert ist. War so ein bisschen ein Downer, aber ich habe dann trotzdem das Rennen genossen. Und ich muss dazu sagen, wir sollten vielleicht auch mit dem Sprintrennen anfangen, weil das war wirklich ein absoluter Burner. Denn Marc Marquez und Pedro Acosta haben sich, glaube ich, war so das spektakulärste an Sprintrennen-Überholmanöver Feuerwerk geliefert, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Die haben es sich wirklich richtig, richtig hart gegeben. Und da du ja überhaupt nicht mitbekommen hast, wer und wie die Rennen beendet hat, kurze Frage an der Stelle, was meinst du, wer ist denn da als Sieger hervorgegangen?
Naja, also aufgrund der Historie wäre es Marc Marquez. So würde mich schon sehr wundern, wenn du so fragst. Mal sehen, ob es da eine Überraschung gab.
Ja, es gab natürlich eine Überraschung. Also die Frage hat es ja auch schon ein bisschen angespoilert. Denn Pedro Acosta hat seinen ersten Sieg in der MotoGP davon getragen. Zwar im Sprintrennen, aber konnte sich am Ende über den ersten Platz auf dem Podium freuen. Und das auch mehr als verdient. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, er ist im Moment so, ich sag mal, vom Ego der Einzige, der da Marc Marquez das Wasser reichen kann. Sonntag das Hauptrennen, dann ganz klar im Zeichen von Marco Bezzecchi. Der hat da wirklich alle düpiert und das Feld maximal hinter sich gelassen. Und Marc Marquez zum Erstaunen komplett ausgeschieden, und zwar mit einem technischen Defekt. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine Geschichte, die man hier an dem Rande erzählen muss. Denn die Temperaturbedingungen waren in Buriram extrem. 35 Grad Luft, irgendwie 50 Asphalt. Und Marc Marquez hat sich in einer Linkskurve verschätzt, hat dann quasi das Motorrad aufgerichtet, ist über die Curbs geräubert. Und weil die Temperaturen so hoch waren, sind die Magnesiumfelgen dabei zu Bruch gegangen.
Nein.
Also der hat sich quasi mehrere Dellen in die Felge geschlagen, sodass durch diesen, es war ja gar kein Abflug, sondern durch dieses massive, harte Fahren über die Curbs das Rennen für ihn beendet war und er quasi keine Chance hatte, da im Kampf um den Sieg oder ums Podium weiter mit einzugreifen. Also es war eine ganz, ganz verrückte Geschichte, habe ich so noch nicht gesehen. Der Piero Taramasso, das ist der Gesamtverantwortliche von Michelin, und bei denen kommen ja quasi die ganzen Reifen auf den Felgen in den Technikbereich. Der hat gesagt, dass es über dieses Wochenende aber mehrere Schäden in dieser Art und Weise gegeben hat, dass mehrere Felgen kaputt gegangen sind, einfach aufgrund der hohen Temperaturbedingungen. Also lässt sich auch so ein bisschen die Frage stellen, will man das sowohl der Technik als auch den Fahrern wirklich antun, ne, dass sie sich bei Temperaturen jenseits von 35 Grad da diesen Ultrastress geben müssen? Ist auch so ein bisschen mit einem Fragezeichen zu versehen. Klar, thailändischer Markt, natürlich spannend, aber vielleicht gäbe es da ein günstigeres Zeitfenster, um da Rennen zu fahren. Also das auf jeden Fall so die zwei außergewöhnlichen Momente beim MotoGP-Auftakt in Buriram. Und wer sich für das Thema interessiert, damit machen wir jetzt auch quasi den Haken dran, und so ein bisschen Insights möchte, kann sich eine Doku anschauen, die jetzt rausgekommen ist. Und an der Stelle auch eine Frage an dich. Sagt dir Grapham etwas? Also Grapham. Hast du mit Sicherheit schon mal gesehen, ohne es zu wissen, denn dieser gute Video-Creator macht mehr oder minder so die spektakulärsten Videoaufnahmen, Shortform-Videos auf Instagram von MotoGP, Superbike und Moto America, da war er auch schon unterwegs. Hast du mit Sicherheit schon mal gesehen, diese mega spektakulären Super-Slow-Mo Aufnahmen kommen sehr oft von diesem guten Grapham. Der hat auch inzwischen super Zugang zu eben den Top-Teams in MotoGP, WSBK und eben auch Moto America. Und der hat eine 2,5-Stunden-Doku rausgebracht. Filmstart war quasi, ich glaube, Ende 23, Anfang Saison 24. Und da sind Jack Miller dabei, in Albert Arenas, in Pedro Acosta, verschiedene Insider aus der MotoGP, die da zu Wort kommen und so ein bisschen diesen Zirkus beleuchten und halt die außergewöhnlichen Leistungen, die da erbracht werden und das eben mit spektakulärem Bildmaterial untermalt. Also, falls ihr da Bock drauf habt, super.
Hast du es schon gesehen? Doku. 2,5 Stunden?
Ich habe es logischerweise nicht komplett geguckt, weil 2,5 Stunden ist natürlich sehr viel Zeit, aber ja. Die erste halbe Stunde habe ich gesehen und man muss das ja nicht in einem Rutsch gucken. Aber auf jeden Fall Empfehlung von mir, weil super spektakulär und man einfach so einen Eindruck davon bekommt, was da Unmenschliches inzwischen geleistet wird, um auf diesem Niveau Motorsport zu betreiben. Also die sagen halt auch, also Matt Oxley, den ich ja im Podcast-Rahmen hier schon angesprochen habe, mit dem Oxley-Bomb-Podcast, sagt, Formel 1 ist quasi gefühlt so, also aus seiner Perspektive, Kindergarten gegen das, was da von den aktuellen Top-Piloten im Zweiradbereich geleistet wird. Also, okay. Klare Empfehlung. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung.
Zwei Themen müssen wir jetzt aber natürlich noch klären, bevor wir den Nerd-Talk rund um die MotoGP beenden und zu unserer Hauptstory des Tages kommen. Ist natürlich einmal so, Bezzecchi auf der Aprilia Erster geworden, so mit Abstand. Ist jetzt Aprilia wirklich auf dem Peak? Können die mit den Ducatis mithalten oder war das eher glückliche Umstände, weil Marc Marquez halt ausgeschieden ist?
Also Marquez hat ja wie gesagt im Sprintrennen um den Sieg mitgekämpft und das halt auch zu Recht. Allerdings Bezzecchi im ersten Lauf gestürzt, also jetzt keine wirkliche Aussagekraft der Sieg oder beziehungsweise dieser Kampf zwischen Acosta und Marquez den ersten Platz auf dem Podium. Und man muss dazu sagen, dass Aprilia inzwischen ein sehr schlagkräftiges Paket hat und Thailand eigentlich keine Top-Aprilia-Strecke gewesen ist. Und die waren bei den Tests stark, die sind jetzt super, also überragend, eigentlich maximal überlegen gewesen. Ich glaube, die sind auf jeden Fall großer Mittitelfavorit aktuell. Auch wenn man dazu sagen muss, dass Marquez vielleicht noch nicht ganz so stark ist, wie es hätte oder wie es letzte Saison war, aufgrund dieser Armverletzung, die er am Ende der Saison sich zugezogen hat. Und was man auch noch hier mit einräumen muss, das habe ich jetzt die Tage gelesen, Ducati vielleicht so ein bisschen im Hintertreffen, weil sich etwas wiederholt, was sich damals bei Honda schon zugetragen hat, dass das neue Motorrad oder die Entwicklung halt einfach zu sehr auf Marc Marquez zugeschnitten ist und alle anderen Piloten da nicht mehr so richtig mit dem Motorrad zurechtkommen. Und Marquez einfach aufgrund des Talents so vielleicht Schwächen ausbügelt und überfährt, die das Konzept oder das Konstrukt im Moment eigentlich hat. Und wo wir gerade bei diesem Konzept sind, muss man natürlich sagen, absolute Enttäuschung Yamaha jetzt dieses Wochenende gewesen. Ich glaube, die alle Fahrer Top 15 oder darunter. Toprak relativ gut vor Jack Miller ins Ziel gekommen, also da den ersten Werksfahrer hinter sich gelassen oder den ersten Routinier auf Yamaha, aber ansonsten da Katastrophe, was da bei Yamaha aktuell passiert und bin gespannt, wie das weitergeht. Ich sehe, also du hast ja den Fahrerwechsel angesprochen, die Geschichte mit Quartararo und Yamaha ist mit Sicherheit eine Scheidungsgeschichte, die jetzt in Kürze da verkündet wird und ich denke, da steht der Wechsel mehr oder minder fest.
Okay, und letzter Punkt mit schneller Antwort. Deine Top 3 in dieser Saison. Wer wird den Titel holen? Wer wird Nummer 2? Wer wird Nummer 3? Diese Vorhersage müssen wir natürlich zu Beginn der Saison hier einmal machen.
Sag mal, Jan, wie läuft eigentlich deine Suche nach einem neuen Motorrad? Die Saison steht jetzt ja vor der Tür.
Ja, du weißt doch, Geld ist knapp und ich suche halt eine wirklich gute Gebrauchte. Aber machen wir uns nichts vor, mein Technik-Know-how ist eher nicht so gut und bei den richtig guten und günstigen Angeboten habe ich immer ein nicht so gutes Gefühl.
Ja, das fühle ich tatsächlich komplett, denn du kannst dich ja sicher an die Odyssee mit meinem Transporter erinnern. Wenig Kilometer, nur ein Vorbesitzer und auf den ersten Blick war das Ding ja der Deal des Jahres, hat sich dann aber zum Kostenmagnet entwickelt und inzwischen einige tausend Euro gekostet und unbekannte Vorschäden gab es auch.
Stimmt, das war ein richtiger Reinfall. Besonders ärgerlich ist ja, dass die guten Angebote oft mehrere Vorbesitzer haben und dann ist es immer besonders schwierig, auf Nummer sicher zu gehen und wirklich was über den Fahrzeugzustand zu erfahren.
Na, bis jetzt.
Habe ich schon wieder was verpasst, Michel? Was gibt's Neues?
Absolut, denn mit Car Vertical ist die Zeit der Unsicherheit in dem Fall endlich vorbei. Egal ob Auto, Transporter, Wohnmobil oder in unserem Fall natürlich Motorräder, mit Car Vertical kannst du die Historie eines jeden Fahrzeugs in Sekundenschnelle prüfen. Einfach auf carvertical.com die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben. Die findest du übrigens im klassischen Fahrzeugschein. Und Car Vertical ermittelt aus einer Vielzahl von Datenfällen, ob dein Wunschfahrzeug tatsächlich ein Schnäppchen ist oder sich zum Werkstattgarant entwickelt. Und das ist egal, ob es um Unfallschäden geht, Diebstahl, Kilometerstand, die Originalausstattung oder sogar echte alte Fahrzeugbilder. Auf Car Vertical erfährst du alles, was du unbedingt zur Geschichte deines Fahrzeugs wissen musst.
Mega nice, aber das kostet doch bestimmt wieder richtig viel Kohle oder es gibt irgendeine Abo-Falle.
Na, auch da brauchst du keine Sorgen machen, denn bei Car Vertical kaufst du entweder eine einzelne Prüfung oder ein Paket von 3 Checks. Es gibt also kein Abo und auch keine versteckten Kosten. Mit unserem Code GAS20 bekommst du sogar noch 20% Rabatt auf deine ersten Checks.
Hammer, jetzt habe ich richtig Bock auf Frühling und vor allem ein neues gebrauchtes Motorrad. Wie heißt die Website nochmal?
CarVertical.com, also CarVertical.com. Am besten gehst du aber einfach über den Link in den Shownotes. Und was mir gerade einfällt, falls du doch kein Motorrad kaufst, gibst du den Gasgeflüster-Rabattcode GAS20 am besten an deinen Papa weiter. Denn der sucht bestimmt was Neues, nachdem du ihm jetzt sein zweites Motorrad abgeluchst hast.
Ja, ich glaube, da wird er sich richtig freuen.
Also ich glaube, wir haben die 3 Hauptcontender, wie man so schön sagt im Englischen, jetzt schon ganz oben gesehen. Also Marquez würde ich auf jeden Fall mit auf der Liste haben, weil er halt einfach die Technik gut überfährt. Wenn KTM weiter so stark entwickelt oder sich ja weiter das Motorrad auf dem Niveau sich bewegt, halte ich auch Pedro Acosta auf jeden Fall für jemanden, den wir dieses Jahr mit ganz oben sehen werden. Und Marco Bezzecchi auf jeden Fall absoluter Titelkandidat. Das hat er aber ja quasi letztes Jahr schon angedeutet. 2 Siege zum Saisonende. Jetzt in den Teststart gewesen, jetzt hier souverän gewesen. Also ich glaube, da haben wir schon viel gesehen. Und wir werden das ein oder andere Highlight sehen. Und ich gehe davon aus, dass wir wieder sehr viele unterschiedliche Sieger haben werden. Aber die 3 halte ich auf jeden Fall für potenzielle Title-Contender, ja.
Sehr gut. Mal sehen, ob wir dich darauf festnageln können am Ende der Saison. Jetzt geht's aber ans Eingemachte, nämlich nochmal um das schwarze Gold. Und du warst nämlich unterwegs, Michel. Spannen mich und uns nicht weiter auf die Folter. Ich habe auch gar nicht so viel mitbekommen. Du warst, glaube ich, halt schon wieder in Spanien, Portugal, was auch immer, Hauptsache Italien. Schieß los, wo warst du?
Ja, wir waren mit Continental. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, TKC 80, 2. Generation, jetzt vorgestellt im Süden Portugals in der Nähe von Faro bzw. Albufeira. Und da war ich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren auf einer Reifenpräsentation und dann auch noch in einem Metier, in dem ich ja nicht so trittsicher bin. Wir hatten eine Halbstolle, 50-50 Reifen,
der also TKC 80. Also jetzt, ich bitte dich, was wir jetzt mit den Halbstollenreifen in den letzten 2 Jahren abgezogen haben, da kann man jetzt allmählich auch mal sagen, nicht trittsicher ist eine Untertreibung, es ehrt dich, das Understatement, aber es ist jetzt auch nicht so als, ich glaube, wir sind oft devot genug, aber man kann auch mal sagen, jetzt ganz der Nasenbohrer bist jetzt auch nicht mehr.
Ja, pass auf. Also um das mal ganz kurz einzuordnen, ne? Ich werde das mit Sicherheit in den kommenden Tagen auch Social Media seitig so ein bisschen dokumentieren und aufarbeiten und ich sitze auch tatsächlich parallel dazu am Schnitt zum Video, da werdet ihr das alle sehen, aber um so quasi den Rahmen aufzumachen, ne? Wir hatten unter anderem dort Bernd Hiemer. Zweifacher Supermoto-Weltmeister und Mr. GS Airtime. Er war dort unterwegs. Ne? Dann hatten wir einen, ich glaube, Profifahrer aus Tschechien. Ich glaube, es war ein ehemaliger Stuntfahrer dabei, die sich da quasi einen abgerissen haben und nur Vorderrad in der Luft springend quer die GS und Motorräder, also waren ja verschiedene Modelle damit dabei, über die Piste geprügelt haben. Und ich muss, bevor wir jetzt quasi über diesen Reifen sprechen, vielleicht ein kurzes Detail, eine Erfahrung dort zum Besten geben. Also es war eine gemischte Tour, circa ein Drittel Offroad und 2/3 Straße. Und es wurde uns im Vorfeld schon gesagt, ja, es gibt da so ganz, ganz tricky Stellen, so mit Wasserdurchfahrten, die eigentlich überhaupt gar nicht geplant waren, so, ne, und halte da irgendwie Abstand und auf der anderen Seite quasi durch diese Wasserdurchfahrt durch super glitschiger glitschiger Untergrund und Steine und dann Hang super steil auf der anderen Seite hoch, loser Untergrund, Felsblöcke, dies, das, ne. Und ich mir schon bei der Erzählung quasi das Klepperle gegangen, dass es gekracht hat. Und ich hatte natürlich meine Kamera mitlaufen. ne? Und wir kommen an diese Wasserdurchquerung und ich hatte angedeutet, dass ich Sandro Schmidt, der im Moment gerade mit einer Teneré auf Weltreise ist, hier gern im Podcast haben möchte. Das hatte ich dir erzählt. Ich glaube, ich hatte es auch hier in der Folge oder in einer der Folgen schon mal angesprochen. Und der hat einen super aufregenden Instagram-Account, wo du halt quasi immer ihn siehst, wie er mit seiner Teneré da durch den Oman pflügt, ne? Auch irgendwelche Wasserdurchfahrten, ne? Gibt's auch eine, siehst du ihn, normale Straße, das Wasser fließt nur über den Asphalt und ohne Vorwarnung, er ist super langsam, klappt das Vorderrad ein und er stürzt so, ne? Dieses Bild hatte ich unter anderem bei dieser Wasserdurchfahrt vor Augen, ne? Weil uns das quasi auch so angedeutet wurde. Dann gibt's halt irgendwelche Passagen, wo er irgendwelche Hänge hoch pflügt, so, ne? Super steil und sieht super spektakulär aus, ne? Und wir kommen an diese Stelle, wo diese Wasserdurchfahrt ist, ne? Der Guide sagt nochmal zu uns, hey, haltet euch auf jeden Fall zurück, haltet Abstand, ne? Wenn am steilen Hang gegenüber irgendjemand anhalten muss, damit ihr noch vorbeikommt oder halt nicht hinten drauf fahrt, so, ne? Ich da, Adrenalin des Todes, Puls bei 1000, ne? Fahre durch diese Wasserdurchfahrt durch, auf der anderen Seite den Hang hoch vor mir, die GS, ne? Die Steine fliegen und ich, boah, krass, ultra am Rödeln und am Machen, denk, ich moderiere noch so in die Kamera, ja, das ist ja super herausfordernd hier, ne? Und habe vor meinem inneren Auge quasi diese Aufnahme, wie sie ja quasi aussieht wie bei Sandro Schmidt. Ich komme nach Hause, guck mir das an und denk, hä? So. Was ist das für eine langweilige Scheiße? So, was bist du für ein Nasenbohrer? Das kann überhaupt gar nicht sein, ne? Also, so viel zum Thema Diskrepanz, persönliche Wahrnehmung und Einschätzung dessen, was du da auf dem Motorrad machst und wie das dann tatsächlich im Nachgang aussieht. Also, es war gelinde gesagt enttäuschend von der Bildqualität oder von der Action, die die Kamera aufgezeichnet hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, war ich gefordert und extrem gut unterhalten bei dieser Ausfahrt. Und das hatte natürlich verschiedene Gründe. Motorräder zum einen und natürlich der Reifen. Und ich glaube, jetzt sollte man mal ganz kurz auch so einordnen, was es mit diesem Produkt so auf sich hat. Ich hatte ja schon angedeutet, so 50-50 Stolle. Und an der Stelle noch ein Verweis auf eine Folge, die wir aufgenommen haben, kurz im Sommer letzten Jahres, als ich erzählt habe und einen riesen Fauxpas begangen. TKC80 gibt es jetzt seit 40 Jahren, eingeführt 1985, dieses Profil. Zwar immer wieder so ein bisschen verändert, aber das ist quasi ein ikonischer 50-50-Reifen. Ne? Ich möchte nicht wissen, wie viele Weltumrundungen damit gemacht wurden. Es gibt ja diese Doku mit Ewan McGregor, Long Way Round und whatsoever. Kannst du dich daran erinnern? Kennst du das? Sagt dir das was? Unter anderem mit diesem TKC80 gefahren. Ne? Und ich war ja, hatte ich damals erzählt, in Litauen. Nee, es war in Lettland und hab erzählt, wir waren da so diese einsame Hütte und ich höre die Motorräder, wie sie da durch die Gegend, durch den Wald fahren, renne zum Fenster, guck raus und sehe noch eine Teneré und noch ein anderes Motorrad da fahren und sehe dann auf diesem Weg dieses ikonische Profilmuster, ne? Und erzähl dann bei uns im Podcast legendär vom Heidenau TKC80, ne? Riesige Fehler. Dann ja auch diesen Aufschrei, ne? Ist natürlich kontinental. Also jeder, der so in diesem Adventure oder Reisebereich unterwegs ist, kennt diesen Reifen, kennt dieses Profil. So. Und jetzt nach 40 Jahren hat Conti sich gedacht, okay, wir müssen das Ding komplett überarbeiten. Und der sieht auch wirklich anders aus, als man ihn so kennt. Dieser TKC80 hat wirklich so, vor allen Dingen am Vorderrad, so diesen massiven Stollencharakter, wie man das so fast so aus diesem Enduro-Bereich schon kennt. Das hat sich geändert. Jetzt haben wir deutlich mehr ein gebändertes Profil. Die Profilblöcke sind deutlich größer geworden und sollen dadurch stabiler sein und vor allen Dingen bei Offroad-Fahrten mehr Grip bieten. Jetzt hatte ich ja vorhin schon angedeutet, bin da jetzt ja nicht so erfahren. Also wir haben zwar natürlich die eine oder andere Erfahrung gemacht, ne? Und ich habe jetzt bei dieser Ausfahrt auch gespürt, okay, das ist irgendwie sicher, das fühlt sich in Anführungsstrichen irgendwie gut an. Aber wo mir positiv, also was direkt aufgefallen ist, und zwar direkt am Morgen schon, war bei der Straßenperformance. Denn wir waren ja mit dem Karo 4 unterwegs. Wir hatten jetzt, das war sowohl auf der Voge drauf, dann hatten wir den ja letztes Jahr, als wir mit der F900 GS gefahren sind und der Aprilia Touareg unter anderem mit drauf. Und wir hatten den CST, wir hatten den Scorpion Trail, wenn ich mich recht erinnere. Und was bei den Reifen ja immer aufgefallen ist, beim Straßenfahren ist was? Jetzt geht die Frage in deine Richtung. Erinnerst du dich, was uns da immer aufgefallen ist?
Boah, jetzt, warte mal, welches Motorrad hat er denn drauf?
Also wir hatten den, also grundsätzlich, egal welches Profil wir jetzt haben, das,
ja.
Es gab eine Eigenheit, die bei diesen, ich sag mal, Offroad-orientierten Straßenreifen immer auffällt. Also es gibt eigentlich zwei Eigenschaften, die
Bremsen
immer
auffallen. Bremsen in der Kurve.
Bremsen in der Kurve, was fällt dir da genau auf?
Ja, das hat dann immer untersteuert letztendlich durch diese Halbstollen-Geschichte, nenne ich es mal.
Okay, guter Punkt. Darauf wollte ich jetzt aber gar nicht hinaus. Also ich spreche mal so beim zügigen Fahren, wenn du viel Schräglage hast.
Dann wird es halt irgendwann so ein bisschen auch das Gleiche wie halt beim Bremsen der Kurve. Dich hat es ein bisschen nach außen getrieben, oder nicht? Meinst du das?
Nein, ich wollte jetzt eigentlich eher so auf dieses Gefühl hinaus, dass dir der Reifen vermittelt, wenn du in Schräglage fährst. Weil die Stollen, weil du irgendwann bemerkst, dass die Stollen sich bewegen. Also du hast ja quasi.
Ja, es wackelt so, halt so ein bisschen.
Ja, genau. Ne? Also du fühlst quasi, das, also vor allen Dingen am Vorderrad, das Abrollen der Stollen auf den Flanken. So. Und das ist wirklich was, was mir erstaunlicherweise aufgefallen ist. Vor allen Dingen, weil ja diese Reifen so eine 50-50 Auslegung haben soll. Ja. Dass du davon so gut wie nichts spürst am Vorderrad. Also sehr, sehr wenig, ich nenne es jetzt mal Unruhe. Und auch am Hinterrad, obwohl die Stollen dort sehr, sehr versetzt am Rand sind, spürst du es sehr spät, wenn du sehr viel Schräglage fährst, dass du quasi diese leichte Bewegung drin hast, die halt einfach dadurch entsteht, dass du diese versetzten Profilblöcke hast. Also das fand ich sehr auffällig und hat auch so ein bisschen, also der Eindruck unterstreicht so ein bisschen das, was Conti versucht hat, mit dieser Entwicklung zu erreichen. Also den Grip und die Performance im Offroad, die dir so ein 50-50 Reifen bietet, kombiniert mit den Fahreigenschaften von eher so einem 70-30 Reifen. Also mehr auf der Straße im Verhalten, mehr so ein straßenorientiertes Fahrverhalten. Fand ich
funktioniert?
Ja, also das versuche ich ja gerade so zu erklären, ne? Dass du da sehr viel.
Ja, ich habe nicht so verstanden, dass Conti das versucht hat sozusagen, aber dass es dann tatsächlich auch so geklappt hat von deiner Wahrnehmung, okay, sehr geil.
Ja, genau, also das war ja quasi so diese Beschreibung mit dieser Bewegung von diesen Profilblöcken, dass man das einfach nicht spürt, obwohl das ja quasi ein ausgeprägter Charakter und ein ausgeprägtes Feature bei diesem Reifen sein soll, ne? Dass du halt einfach sehr, sehr viel Profil hast und die auch maximalen Grip im Offroad-Bereich bieten.
Sag mal, auf was für Motorrädern warst du da unterwegs?
Ja, jetzt nächster Moment. Ich habe es getan. Jan, du darfst mich GS-Michel nennen. Und zwar bin ich das allererste Mal die neue R1300 GS gefahren. Zwischendrin auch. Also es ging für mich morgens los. Ich habe mir ein Moped ausgesucht, das mir vertraut war. Die F900 GS, die sich da an dem Morgen überhaupt gar nicht so gut und so vertraut angefühlt hat, weil die Motorräder, die wir da zur Verfügung hatten, also wenn du auf eine Motorradpräsentation gehst, na, egal wo du bist, hast du ja immer quasi ein niegelnagelneues Motorrad. Also liegt in der Natur der Dinge, ne? Weil ja die neuen Bikes präsentiert werden und die logischerweise noch nicht wirklich benutzt wurden. Bei dieser Veranstaltung war Edelweiß, ich weiß nicht, kennst du den Tour-Anbieter?
Ja, also, wir hatten auch immer auch den Nico zu Gast, der war da mal Tourguide bei den Edelweiß-Reisen, wie auch immer die heißen.
Ah, okay, das hatte ich vergessen, dass der Nico bei denen gewesen ist. Auf jeden Fall haben die quasi die Tour gescoutet und auch die Motorräder gestellt. Also irgendwie ein Riesending, ich glaube, die haben 250 Motorräder im Pool und die sind auch ultra hart im Einsatz. Also die fahren mehrere 10.000 Kilometer mit den Bikes pro Jahr und da merkt man natürlich dann den Unterschied, wenn man ein Motorrad hat, was halt, wo die Kupplung nicht mehr ganz so leichtgängig ist, ne, wo das Getriebe vielleicht nicht mehr ganz so präzise funktioniert, weil es halt einfach schon 30.000, 40.000 Kilometer auf der Uhr hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer die F900 hatte. Auf jeden Fall dachte ich so, okay, das fühlt sich nicht ganz so fresh an, wie ich das gewohnt war. Auf jeden Fall aber trotzdem als Bike so die Grundlage, die ich schon kannte. Und mit dem Bike habe ich angefangen. Und dann kam aber die nächste Premiere, das erste Mal KTM 890 Adventure, die mir überraschend gut gefallen hat. Also muss ich sagen, mit der habe ich mich dann auch durch die herausfordernden Passagen geschlagen und war sehr froh, dass ich dieses Motorrad hatte, weil es A, relativ leicht war.
Okay,
von der Auslegung, ne, nicht zu viel Leistung hat. Das ist ja auch, wenn du nicht so massiv verfahren bist, eher kontraproduktiv, ne? Vor allen Dingen, weil du ja quasi mit entweder abgeschalteter oder Traktionskontrolle auf niedrigster Stufe, weil du wirst ja die Hänge hoch, ne? Es muss ja durchdrehen können und du brauchst ja trotzdem weiter Grips, da soll ja nicht Leistung wegregeln. Mhm. Und dann kam eben der Moment, Dickschiff fahren war angesagt, BMW R 1300 GS. Und das war auch wirklich erstaunlich, weil die meisten, also es war ein sehr häufig vertretenes Motorrad und viele derjenigen, die dort mit mir unterwegs waren, haben bewusst sich auf die R 1300 gesetzt, weil sie gesagt haben, okay, auch unter diesen herausfordernden Bedingungen und vor allen Dingen mit dem neuen Reifen, wenn du jetzt vielleicht nicht so genau weißt, worauf du dich einlässt, nehme ich auf jeden Fall die BMW 1300 GS, weil die gefühlt, da machst du nichts verkehrt, so, ne? Die zieht dich einfach überall durch und vor allen Dingen dieser Wechsel von der KTM 890 Adventure auf die GS war wild, weil du halt, du steigst gefühlt von einem Enduro-Motorrad ab, ne? Und steigst auf einen Supertanker. Also es war einfach, du spürst auf einmal nichts mehr, ne? Es ist einfach alles groß und schwer, du sitzt irgendwie quasi in diesem Motorrad und fährst dann aber los und du hast aber eben dieses, wie soll ich sagen, es hat sich Supertanker, es fühlt sich so ein bisschen an wie Busfahren, ne? Das Ding büffelt halt einfach da die Hänge hoch, ne?
Hey, kannst du jetzt bitte aufhören, jetzt auch noch so eine Lob, also dass der GS-Michel jetzt GS-Michel heißt, ist ja jetzt gerade schon Schock. Jetzt hör aber auf, auch noch in diese gleiche Kerbe einzuschlagen. Super, schön, toll, super. Freut mich, geht so, dass du die jetzt gefahren bist.
Ja, Achtung, ich bin ja noch gar nicht am Ende. So, ne? Ja. Ich habe natürlich, um auch so diese Frage zu beantworten, die du eingangs gestellt hast, ne, was bin ich denn alles gefahren? Also ich bin gefahren die F900 GS. Als zweites die KTM Adventure, also 890 Adventure, R1300 GS, dann Ducati Multistrada V2S, also eher so straßenorientiert, und zum Schluss die Triumph Tiger 900, die ich vorher auch so noch nicht gefahren bin.
Krass, aber was ein wilder Fuhrpark da, also diese Edelweiß, die scheinen ja echt für jeden und jede was dabei zu haben, schon nett eigentlich.
Ja, absolut, also ich habe es auch gar nicht geschafft, alle Motorräder zu fahren, weil Honda Transalp war zum Beispiel mit dabei, Tenere 700 war mit dabei, also alles, was quasi so an Range für diesen Reifen in Frage kommt, hatten die mit dabei. Und es gab aber einfach gar nicht so viele Möglichkeiten und Gelegenheiten zu wechseln und zu tauschen. Ich habe versucht, so das Maximum rauszuholen. Und jetzt halt quasi zurück zu dieser Lobhudelei. Ich war tatsächlich etwas Offroad mit der BMW unterwegs, bin dann auf die Straße gewechselt und muss sagen, auch da gleicher Eindruck. Du machst mit diesem Motorrad natürlich Das macht einfach alles gut, ne? Also du fährst halt einfach sofort zügig und sofort sportlich. Ich habe gedacht, wie geht das, ne? Ich fahre jetzt hier, bin 1,5 Kilometer gefahren, links, rechts 40 Grad Schräglage, so, ne? Direkt aus dem Dreck raus, mit dem Reifen, den ich nicht kenne, mit dem Motorrad, das ich nicht kenne, unter Bedingungen auf der Straße, die ich noch nie gefahren bin, total faszinierend. Und jetzt kommt aber das Aber. Ich war dann auch sehr froh, als ich sie wieder abgestellt habe, weil es halt einfach mich emotional überhaupt gar nicht abgeholt hat.
Ne? Amen, Bruder!
So nämlich.
Ja, so nämlich. Also Gott sei Dank. Also so, ja, es ist halt einfach lame und na, kann halt jeder Nase bohren so da drin. Aber ist egal, ist bestimmt ein tolles Motorrad, super gut. Jetzt ehrt dich ja diese Einschätzung am Ende. Da bin ich ja froh, dass ich dir zum nächsten Geburtstag keinen neongelben Klapphelm schenken muss. Das ist ja eine super gute Erkenntnis. Bringen wir aber zum Punkt zurück, wir können jetzt nicht auf die ganzen einzelnen Unterschiede eingehen, aber du bist ja eigentlich zum Reifentest dorthin gekommen und die Eindrücke, die du geschildert hast, weil das fragen sich ja eh immer viele, ja, wie kann man denn überhaupt, das merkst du denn überhaupt, weil gerade Saison beginnt, wie willst du das überhaupt beurteilen können, aber allein, dass du ja wechseln konntest auf verschiedene Motorräder, hat dir ja auch ein bisschen Gefühl dafür gegeben, wo arbeitet der Reifen, wo arbeitet eher Fahrwerk oder halt auch die, wie soll man sagen, ganze Dynamik des Motorrades, wer hat da welchen Einfluss drauf und so. Und gewisse Dinge erkennt man ja aber eben doch wieder dann auch bei so einem Reifentest, was du angesprochen hast, ne? Also, dass die Stollen auf Asphalt in den Kurven nicht so intensiv arbeiten. Wie war es denn? War es auf allen Motorrädern gleich, was den Reifen angeht? Oder hast du dann doch nochmal Unterschiede festgestellt? Weil, wenn jetzt hier jemand zuhört und sich denkt, okay, der Reifen käme für mich tatsächlich in Frage, dann stellt er sich natürlich auch die Frage, würde er denn auch auf meinem Motorrad passen? Und deswegen nochmal die Frage, wie war es auf den unterschiedlichen Bikes?
Das war genau der Grund, warum ich natürlich versucht habe, so viele Motorräder wie möglich zu fahren, auch in den unterschiedlichen Leistungs- und Gewichtsklassen. Ne? Also die große GS ist natürlich ein ganz anderes Motorrad als die KTM 890 Adventure und die Tiger 900 von der Auslegung nochmal ganz, ganz anders als eine Multistrada V2S. So, ne? Und überraschende Erkenntnis auf jeden Fall, dort vor Ort war, das Ding funktioniert, also auch als Randinformation nochmal dazu, zur Einordnung. Ich bin mit allen Motorrädern sowohl on-road, nein, das stimmt nicht, mit der Multistrada bin ich nur Straße gefahren. Ansonsten bin ich aber mit den anderen vier Modellen sowohl on-road als auch off-road, also quasi unasphaltiert, irgendwelche Bergpassagen, steile Hänge hoch, genauso wie lockere Passagen mit Sand und Kies mehr oder minder gefahren. Und die Motorräder harmonieren alle sehr, sehr gut mit dem Reifen. Also das ist eine Erkenntnis, die man auf jeden Fall herausstreichen kann und hervorheben muss. Ne? Egal auf welchem Motorrad ich den Reifen gefahren bin, super viel Vertrauen gegeben. Und das war für mich ja besonders wichtig. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr diese Kombinationserfahrung auf dem Weg nach Bosnien. Danach hatte ich ja quasi mein gebrochenes Bein. Dann bin ich, kannst du sagen, 2 Monate kein Motorrad gefahren. Mhm. Bin ja aber auch im Januar mit der Zero so in diesem Offroad-Bereich, auch wenn gefrorener Boden und erschwerte Bedingungen, mehr oder minder in diese Saison gestartet. Hab mit Straßenmotorrädern wieder gefahren und bin ja eigentlich auch durchgehend gefahren. Aber was mir natürlich gefehlt hat, ist so diese Erfahrung auf großen Motorrädern unter schwerwiegenden oder für mich schwierigen wechselnden Bedingungen. Und das muss ich sagen, hat mir sehr gut getaugt. Vor allen Dingen so dieses Gefühl fürs Vorderrad, was ja vor allen Dingen, wenn du auf sehr losem Untergrund unterwegs bist, ne? Also wenn das so sandig wird oder so kiesig, ne? Wo du halt einfach nicht genau weißt, okay, wie tief ist das jetzt, ne? Was passiert? Muss ich sagen, hätte ich auch beinahe die KTM auf die Seite gelegt. Und zwar nicht aufgrund des Reifens, sondern weil ich zu zaghaft war, weil ich mich nicht direkt von Beginn an auf den ersten Kilometern getraut habe, zügig genug zu fahren, schnell genug zu fahren und dann in so einer langsamen Passage mir einfach der Motor abgestorben ist, ne? Nicht genug mit der Kupplung gespielt, aber leicht eingeschlagener Lenker, ein bisschen schräg gewesen und dann halt quasi abgesetzt und dann das Motorrad quasi beinahe abgelegt sozusagen, also mehr oder minder fast im Stand, so dieser Klassiker. Und da, das wäre eigentlich überhaupt gar nicht nötig gewesen. Man hätte das problemlos schneller fahren können. Das habe ich dann in Anführungsstrichen auch mit der Zeit gelernt. Das war ein Moment, den man da herausgreifen muss. Und ansonsten eben die Tatsache, dass es egal, ob du jetzt wirklich zügig auf losem Untergrund bergauf fährst, ob du jetzt eine lockere Passage bergab hast, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wir hatten auch Passagen, wo man eher so, ich sag mal, feuchten, lehmigen, schmierigen Untergrund hatte. Auch da schwer zu einzuschätzen, die ganze Geschichte, aber keine Momente erlebt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird es irgendwie haarig oder kritisch, was dem Reifen sozusagen zuordnen gewesen wäre. Und ich hatte ja die Pros beschrieben, die da mit unterwegs waren. Ja, also wie gesagt, wenn du den Bernd Hiemer, ich habe ja die Videos dann gesehen, wenn du den siehst, ne, es ist einfach absurd, was der mit diesem Motorrad macht. Und ich habe dann irgendwann, wir sind quasi eine Straßenpassage gefahren, die wirklich traumhaft, ne? Eine Kurve an der anderen, auch so im Geschwindigkeitsbereich, sagen wir mal, unter 100, sagen wir mal, so 100 bis 110, eine Kurve an der anderen, perfekter Asphalt, wo du halt wirklich mit dem Motorrad auch Bock hast, schnell zu fahren oder zügig zu fahren, vor allen Dingen zügig Kurven zu fahren. Und das hat mit dem Reifen so gut funktioniert, dass du sagst, okay, ich habe hier Spaß am sportlichen Fahren. Und warum ich jetzt hier drauf komme, wenn ich von Bernd Hiemer spreche, da hat man eben noch gesehen, wie der halt einfach mit diesem Ding Radierarbeiten auf den Asphalt gelegt hat. Du hast halt wirklich im Drift gesehen, okay, das sind nicht die Einheimischen gewesen, die hier gefahren sind, sondern es muss der Bernd gewesen sein, weil du halt quasi die unterbrochenen Linien auf dem Asphalt gesehen hast durch das Profil. Ne? Der hat ja quasi Radierarbeiten das vom Feinsten hingelegt und musste dann auch immer wieder das Motorrad wechseln, weil er halt einfach die Dinger, ich sag mal, sprichwörtlich zerstört hat. Dafür ist dieser Reifen natürlich nicht gemacht. Ne? Also der kann das zwar, das ist kontrollierbar.
Warum haben Sie den eigentlich eingeladen? War der für irgendeine Pressegeschichte da? Oder?
Naja, er ist ja quasi das perfekte Testimonial für so einen Reifen, ja. Ne? Weil er sowohl viel Offroad mit der GS fährt, weil er quasi jetzt mit dem Motorbike-Konzept auch dieses Drift-Training anbietet, was ja wiederum auf Asphalt ist, aber auch mit den entsprechenden groben Reifen, ne? Und der kann das natürlich perfekt einschätzen und erkennt natürlich auch die GS in- und auswendig, ne? Mhm. Der kann natürlich optimal beurteilen, wie gut harmoniert denn so ein Reifen mit dem Motorrad. Und ich habe ihn dann logischerweise am Ende auch gefragt und er hat da so seine Erfahrungen mit mir geteilt und war halt auch von der Stabilität, muss man sagen, von dem Vertrauen und von dem Gefühl, das der Reifen vermittelt, wirklich beeindruckt. Und das ist was, was mir dann im Nachgang halt einfach erst so bewusst geworden ist. Ne? Ich hatte ja so diese mangelnde Offroad-Erfahrung, die ich jetzt quasi angeführt habe, schon mit in die Einordnung aufgenommen. Und im Nachgang fiel mir dann halt aber auf, dass ich sagen muss, okay, obwohl ich mich selbst von der Performance nicht wirklich gut einschätze, hatte ich halt einfach immer ein gutes, also so das Gefühl, als hätte ich die Sache im Griff, ne? Und das ist ja viel auch dem Reifen zuzuschreiben. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, ne, dass du wirklich back-to-back von einem Motorrad aufs andere steigst, ne? Du hast ja jetzt ja nicht das, am Ende des Tages so das Gefühl, ah ja, klar, ich fühle mich jetzt natürlich hier super zu Hause, weil ich halt das Motorrad jetzt so gut einschätzen kann, weil ich den ganzen Tag damit gefahren bin, ne? Weil ich jetzt 200 Kilometer damit auf unterschiedlichsten Untergründen an Erfahrung gesammelt habe. So war das ja gar nicht, ne? Sondern du bist ja unterschiedliche Konzepte in unterschiedlichen Leistungs- und Gewichtskategorien gefahren und hast halt aber trotzdem immer ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Und das, muss ich sagen, war dann im Nachgang wirklich nochmal eine beeindruckende Erfahrung, das so zu machen. Und eben großer Dank da, dass da so viele verschiedene Motorräder zur Verfügung standen, auf denen man das dann wirklich erfahren und erleben konnte, hat mich wirklich, wirklich beeindruckt.
Stabil. Gibt es irgendwas, was nicht gepasst hat, fragen wir so vielleicht am Ende noch rein, weil klingt ja eigentlich nicht so.
Nee, gar nicht. Also gibt da, also auch das muss man als Disclaimer natürlich zum Ende noch dazu sagen. Was wir natürlich nicht beurteilen können, ist das Thema, also wirklich beurteilen können, ist das Thema Nassgrip, ne? Weil wir jetzt
ja, stimmt, ja.
Morgens war es natürlich nass, weil es neblig war. Es war relativ kühl, aber die Straße war jetzt nicht nass, so wie man das quasi kennt, wenn es die ganze Nacht geregnet hat oder man halt so unterwegs ist. Das weiß ich nicht. Ne? Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie der Reifen, ich sag mal, bei hochsommerlichen Temperaturen performt, wenn wir mit diesem sportlichen Tempo unterwegs gewesen wären. Und was ich natürlich auch überhaupt gar nicht sagen kann, ist, wie sich das Verschleißverhalten entwickelt, ne? Wir hatten, also das muss ich dazu sagen. Ne?
Ist ja aber auch immer maximal individuell. Wenn du Bernd Thiemer heißt, ist es wahrscheinlich ein ganz anderes, als wenn wir zwei damit durch die Gegend gondeln.
Genau, das schon. Aber was ich da so zur Einordnung dazu sagen kann, ich hatte ja angesprochen, diese Passage nach dieser Wasserdurchfahrt, ne? Und es waren quasi zwei Gruppen, muss ich dazu sagen. Grüße gehen raus an Thomas, der unser Tourguide von Edelweiss war. Der hat dann ganz am Anfang, als die Gruppen aufgeteilt wurden, festgestellt, oh, sind so viele in der Cappuccino-Trinker-Gruppe, so, ne? In der ich mich dann verortet habe, so. Und der hat dann schon zu verstehen gegeben, ne, dass es da zwei Leistungskategorien gab. Aber wir hatten auch Leute bei uns in der Gruppe, die halt auch professionelle Journalisten sind, die sehr viel unterwegs gewesen sind und dann halt auch gesagt haben, so wie wir diese Motorräder, vor allen Dingen auf diesen Strecken, ne, also in diesen Offroad-Passagen, wirklich mit harten Schlägen, teilweise anstehendes Gestein, also anstehendes Gebirge, größere Flächen, wo du wirklich nur harten Untergrund hast, also Fels sozusagen, ne? Dann größere Blöcke, super, super steile Anstiege mit fliegendem Material, so, ne? Hat er gemeint, der Christoph Lentsch von Motorradmagazin hat gemeint, er würde sein privates Motorrad nie so fahren. Nicht auf diesen Strecken, weil er es halt einfach nicht so belassen würde, ne? Weil es ihm viel zu schade drum wäre. Krass. So, ne? Also auch um das einzuordnen, ne? Wie das Material da sowohl Motorrad als auch reifenseitig belastet wurde.
Bringt mich zu dem Punkt Portugal. Wir wissen ja beide, dass es wunderschöne Küstenstraßen hat und so weiter. Du warst da ja auch mit verschiedenen anderen Motorradtests schon unterwegs. Jetzt aber auch Offroad, waren das jetzt wirklich so Wege, die du erstmal wirklich finden musst? Oder wie ist da für die Situation für alle, die so ein bisschen Enduro wandern wollen oder halt eben ihr Motorrad auch mal abseits der festen Straßen bewegen möchten? Gibt es da viel auch legales, offizielles Angebot? Kannst du das einschätzen aus den Erlebnisberichten jetzt?
Absolut, absolut. Also es war wirklich so, dass wir immer wieder Straßen gefahren sind, einfach so links und rechts von der größeren Straße ab. Und du hast halt gesehen, okay, das wird hier auch von Autos offiziell genutzt. Riesige Kuhlen und Löcher drin, teilweise festgefahrener Boden. Das lag natürlich auch so ein bisschen dran, dass es vorher viel geregnet hatte. Ansonsten vielleicht eher so sandig, sage ich jetzt mal. Ne? Das gibt es. Und wir sind nach dieser herausfordernden Passage, die so nach der Frühstückspause angesetzt wurde, an den Fotospot gekommen. Und ich habe auch noch, weil ich ja quasi das Video gerade moderiere, ist mir dann eine Situation aufgefallen, wo ich sage, total krass, hier ist halt einfach eine Leitplanke an der Straße, die bei uns einfach nie jemand fahren würde. Also weder mit dem Auto und die meisten Leute mit dem Motorrad vermutlich jetzt auch nicht. Ne? Also ja. Das ist jetzt nicht unfahrbar.
Ja.
Das will ich jetzt nicht sagen, ne? Sondern es gibt natürlich diejenigen, die Bock haben und sich solche Strecken halt bewusst raussuchen, aber das war halt einfach mit der Leitplanke abgesichert, weil es halt einfach öffentlich zugänglicher Straßen, zum öffentlich zugänglichen Straßennetz gehört. Und da kann man wirklich sagen, die Ecke da, Albufeira und Faro, wirklich ein ganz, ganz tolles Revier, auch mit eben unterschiedlichen Untergründen und unterschiedlichem Terrain. Da war einfach fast alles dabei, was nicht dabei war, war jetzt mal so dieses, wie du es auch auf der Bossenfahrt immer wieder gern machen wolltest, mal über eine Wiese ackern, ne? Wo du halt wirklich so Erde in Anführungsstrichen hast, ne? Oder dass du halt irgendwie so ein Feld oder sowas mitnimmst. Das gibt halt aber, also A, kannst du natürlich nicht über die Felder fahren, ne? Weil die Bauern dann nicht so Bock drauf hätten. Und es gibt halt die Umgebung auch nicht so her, weil du halt einfach nicht diesen typischen dunklen Boden in der Ausprägung hast, wie das bei uns halt einfach der Fall ist. Also du kannst jetzt nicht einfach mal einen krassen Hang hoch ackern, wie man das zum Beispiel mit Bosnien mit den Enduros macht. Das gibt es dort nicht so in der Ausprägung.
Verstehe. Ich habe keine Fragen mehr, Michel. Du hast, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen. Der Podcast ist jetzt aber auch mal endlich wieder die gute Stunde, die wir in den letzten Malen immer auch ziemlich gerissen haben. Was natürlich nicht traurig oder schade war, sondern einfach auch diesen massiven Themen bedenkt war. Heute können wir aber mal sagen, nach einer Stunde ist mal wieder Schluss. Wir schließen die Getränke, die wir jetzt gar nicht hatten in dieser Folge. Es ist so traurig mit dieser Abstinenz.
Ich hab nicht mal mein kleines Kaffee-Teslein leer getrunken. Es war beachtlich. Aber
gut, heute war Redeanteil auch eher Team Michel, kann man sagen. Ist aber völlig in Ordnung. Fand spannend, es zu hören. Ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr auch nochmal so ein bisschen im Sand spielen werden. Auf den Asphalt und das schnell im Kreis geht's ja beides. Einmal bei unserer Ausfahrt und dann am 22. und 23. Juni in Most mit der Motor Racing School. Wie immer die Erinnerung, auch hier gibt es noch, glaube ich, Plätze bei ihr. Habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Wenn ihr Bock habt, mit uns mitzufahren, bucht euch dort ein, gebt Gasgeflüster bei der Anmeldung an. Dann profitiert ihr von erstmal geilen Community, der Nähe zu unserer Box und dem kostenlosen Fahrtechnik-Seminar, was auch immer, was wir am Abend davor machen werden oder am ersten Abend, sowas, glaube ich. Völlig egal.
Genau.
Wenn ihr Infos braucht, schreibt uns dazu gerne, aber das machen wir und dann schauen wir mal, ob wir auch nochmal irgendwie ein TKC 80 oder ähnliches im Sand bewegen werden. Es wäre mir auf jeden Fall ein Fest. Ein Fest war mir auch wieder diese Folge. Bei Michel geht schon hinten das Licht aus, auch das verabschiedet sich aus dieser Folge Gasgeflüster. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten und uns auf Instagram zu folgen. Damit könnt ihr uns ganz kostenlos einen enormen Gefallen tun und uns unterstützen, das Ding hier weiter voranzubringen. Michel, es war mir ein Fest. Dir gebühren die Abschiedsworte. Ich sag schon mal tschö.
Ja, ich danke dir recht herzlich für die Abmoderation und die Geduld, die du mir heute entgegengebracht hast und dir die ganze Geschichte angehört hast. Also vielen Dank dafür. Die eine Information, die ich an der Stelle noch loswerden muss und die geht raus an euch da draußen. Wenn ihr Fragen zum Thema Testfahrer, Entwicklungsfahrer beim Thema Motorradreifen habt, lasst uns das gerne mal wissen. Denn, kleiner Teaser an der Stelle, ich habe natürlich die Gelegenheiten vor Ort genutzt und unser Netzwerk ein bisschen ausgebaut und wir werden in Kürze einen deutschsprachigen Test- und Entwicklungsfahrer für Motorradreifen hier im Podcast haben. Und falls euch Sachen interessieren, die ihr schon immer mal in diese Richtung adressieren und fragen wolltet, schickt uns die gern. Wir nehmen das dann in unseren Fragenkatalog mit auf. Und die Folge dauert aber noch ein bisschen. Es wird wahrscheinlich Ende April, bis die kommt. Aber das ist abgemachte Sache. Also falls ihr Fragen zum Thema Reifenentwicklung habt, aus Fahrerperspektive, jetzt ist die Gelegenheit, die herzuschicken. So, und jetzt bin ich auch fertig. Sage ciao, ciao. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
Bis dahin, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer, erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab, gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast. Peace.